Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Willkommen zur nächsten Folge mit Themen rund um den NRW-Lokalfunk und auch über die Tarifverhandlungen. Da ist der letzte Stand. Der Gehaltstarifvertrag ist bis Ende des Jahres wieder in Kraft gesetzt. Erst dann werden die Gespräche über Gehaltserhöhungen wieder aufgenommen. Grund für die Aussetzung der Verhandlungen sind die Probleme, die der NRW-Lokalfunk durch die Corona-Pandemie und den Einbruch der Werbeeinnahmen hat. Die Pandemie ist auch der Grund, weshalb dieser Podcast 2 Monate später läuft als geplant. Schon im März hatte ich dieses Interview aufgezeichnet, dann kam Corona und andere Themen waren erstmal drängender für diesen Podcast. Es geht in diesem Podcast um die Aufgaben der Landesanstalt für Medien NRW. Einen ersten Teil gab es schon, da habe ich mit der stellvertretenden Direktorin Doris Brocker und der Leiterin Journalismusförderung Simone Just-Westendorf gesprochen. Jetzt, im zweiten Teil, geht es um die Aufgaben der Medienkommission. Dafür hatte ich mich mit Professor Dr. Werner Schwaderlapp getroffen, dem Vorsitzenden der Medienkommission. Der hat zwar ein eigenes Büro bei der LFM, macht seinen Job aber ehrenamtlich. Meine erste Frage war denn auch, was machen Sie eigentlich hauptberuflich?
Hauptberuflich bin ich nicht mehr tätig. Ich war Professor an der Hochschule Fresenius in Köln für Medienmanagement und die jetzigen Aufgaben gestalten meine Zeit zufriedenstellend.
Das heißt, Sie schaffen noch ein bisschen nebenbei, aber haben auch keine Langeweile.
Richtig.
Welche Gruppe hat Sie denn eigentlich entsandt? Weil die Medienkommission, das ist ja praktisch wie der WDR-Rundfunkrat oder auch wie die Veranstaltergemeinschaften, gesellschaftlich relevante Gruppen entsenden Vertreter. Für wen waren Sie oder sind Sie in der Medienkommission?
Für die 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen. Aber genauer genommen, ich bin nicht für diese Industrie- und Handelskammern hier, sondern wie alle 40 anderen Mitglieder der Medienkommission bin ich für die Allgemeinheit hier. Die Industrie- und Handelskammern entsenden nur, wie auch alle anderen.
Okay, und das bedeutet im Detail für Menschen, die das nicht so genau verstehen, so wie ich gerade?
Das bedeutet, dass es hier nicht um die Interessen der Industrie- und Handelskammer geht oder der Kirchen, wenn die Kirchen jemand entsandt haben, oder der Sozialverbände, wenn die Sozialverbände jemanden entsandt haben, sondern die Zusammensetzung der Medienkommission ist ein Mechanismus, in dem die Breite der Gesellschaft abgebildet werden soll, der aber trotzdem staatsfern ist. Sonst könnte ja auch der Landtag die Mitglieder der Medienkommission wählen. Also sagt der Gesetzgeber, wir nehmen mal eine ganze große Menge von gesellschaftlich relevanten Gruppierungen und die sollen jeweils eine oder einen entsenden. Und dann glauben wir, haben wir die Allgemeinheit abgebildet. Deswegen sind alle 41 Vertreter der Allgemeinheit und nicht Vertreter der entsendenden Gruppe. Das kann vielleicht der eine oder andere mal vergessen. Das ist dann ein bisschen schräg und nicht richtig.
Also das heißt, wenn zum Beispiel der Kirchenvertreter nur auf den Interessen der Kirchen besteht und das nicht im Sinne der Allgemeinheit wäre, sage ich jetzt mal, ohne den Kirchen zu nahe treten zu wollen.
Naja, was im Interesse der Allgemeinheit ist, bestimmt ja dann auch nicht der eine Kirchenvertreter oder bestimmen auch nicht die 40 anderen, sondern es bestimmen immer die 41. Das ist der Versuch eines Regelungsmechanismus, bei dem Sie nie am Ende wissen, wer recht hat. Die Mehrheit gewinnt da, so ist das eingebaut.
Heißt das, dass Sie innerhalb der Medienkommission sich häufig auch streiten, nicht einig sind und gerade so mit knapper Mehrheit was entscheiden?
Die Mehrheit ist sehr oft 41 von 41, das ist fast die Regel.
Das ist jetzt auch mal spannend zu hören. Jetzt haben wir ja schon gesprochen darüber, was die Medienkommission ist, wer da drin ist, aber was sind denn jetzt genau Ihre Aufgaben hier bei der Landesanstalt für Medien?
Ja, die Landesanstalt für Medien hat im Kern die Aufgabe, privaten Rundfunk zuzulassen und zu beaufsichtigen in Fragen der Menschenwürde, des Jugendschutzes, der Meinungsfreiheit und des Nutzerschutzes. Und dafür hat die Landesanstalt für Medien 2 Organe. Das eine Organ ist der Direktor, der ist hauptamtlich und der hat die Mitarbeiter hier und die haben auch die Pflicht, ziemlich immer im Büro zu sein, im Unterschied zu mir. Und das andere ist die Medienkommission, eben die 41 ehrenamtlichen Vertreter der Allgemeinheit. Das ist das Hauptorgan. Dieses Hauptorgan wählt den Direktor, beschließt den Haushalt und trifft alle grundsätzlich wichtigen und finanziell erheblichen Entscheidungen.
Also entscheiden Sie zum Beispiel auch, wer denn die landesweite 2. UKW-Kette bekommen wird?
Ja.
Was für Entscheidungen treffen Sie denn noch? Sie haben gesagt Haushalt. Was für relevante Entscheidungen liegen da sonst noch so bei Ihnen auf dem Tisch?
Also im aufsichtsrechtlichen Bereich gibt es viele Entscheidungen, die bundesweit getroffen werden müssen. Deswegen ist das zugeordnet bundesweiten Kommissionen, zum Beispiel der Kommission für Jugend- und Medienschutz oder der ZAK, das heißt die Kommission für Zulassung und Aufsicht. Weil es wäre ja ganz komisch, wenn ein bundesweiter Sender im Land Nordrhein-Westfalen sich anders verhalten müsste als im Land Niedersachsen. Wir entscheiden also abschließend nur über nordrhein-westfälische Angelegenheiten im aufsichtsrechtlichen Bereich und im Zuwendungsbereich. Man kann sagen, immer dann, wenn genug Übertragungskapazität zur Verfügung steht, dann kann der Markt machen, was er will. Wenn aber die Übertragungskapazität knapp ist oder die Aufmerksamkeitsspanne knapp ist, dann muss man unter Meinungsvielfaltsgesichtspunkten entscheiden, wer kriegt etwas. Und so ist es im Falle UKW, zweite Kette. Da gibt es nur eine zweite Kette. Und wenn mehr als einer die zweite Kette haben will, dann muss die Medienkommission für Nordrhein-Westfalen eine Auswahlentscheidung treffen, nicht nach Belieben, sondern nach den Kriterien des Gesetzes.
Das betrifft ja zum Beispiel auch DAB+, richtig?
Richtig, das betrifft auch DAB+. Wir werden voraussichtlich in der nächsten Zeit drei Entscheidungen zu treffen haben, nämlich einmal über die sogenannte landesweite Kette, die nach meiner Kenntnis derzeit eine Reichweite von ungefähr 34% der nordrhein-westfälischen Bevölkerung haben wird. Dann über eine landesweite DAB-Kapazität, auf der man für alle Nordrhein-Westfalen, die einen DAB-Empfänger haben, 16 Programme landesweit ausstrahlen kann. Und drittens voraussichtlich eben über 5 oder 6 Teilgebiete aus Nordrhein-Westfalen, in denen pro Teilgebiet wiederum 16 Radiokanäle verbreitet werden können.
Aber wie lange ist denn dann dieses Verfahren, wenn Sie sagen, okay, wir schreiben diese landesweite UKW-Kette aus, die Leute können sich bewerben, dann haben Sie noch ein Entscheidungsverfahren. Wie lange dauert sowas? Ich sage jetzt mal, bundesdeutsche Gesetze, Verfahren und so, das ist wahrscheinlich nicht in einem halben Jahr getan.
Das ist in dem Fall ein bisschen komplizierter, weil es einen vom Gesetzgeber in Definition befindlichen Zusammenhang zwischen DAB und UKW gibt. In Definition befindlich deswegen, weil der Landtag ein Gesetz noch nicht beschlossen hat, was die Landesregierung eingebracht hat. Es ist aber in den Ausschüssen schon beraten worden. Und ich nehme jetzt mal an, dass der Landtag dieses Gesetz beschließt. Darauf deutet alles hin.
Kleiner Einschub, der Landtag hat dieses Gesetz inzwischen beschlossen. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen DAB Plus und UKW-Kette. Das bedeutet für die Medienkommission,
dass wir bei der Entscheidung über die landesweite UKW-Kette nicht nur die bisherigen Kriterien zu beachten haben, sondern auch drei zusätzliche Kriterien. Die bisherigen Kriterien waren Anbietervielfalt und Angebotsvielfalt. Bei den drei zusätzlichen Kriterien ist eines dabei. Das heißt, es ist von der Medienkommission zu berücksichtigen, ob der Antragsteller eine Digitalstrategie hat und ob er im Rahmen dieser Digitalstrategie DAB nutzt. Also können wir eigentlich das UKW-Verfahren nur dann komplett gesetzeskonform abwickeln, wenn wir auch diese Erkenntnis einbeziehen können, nämlich wird DAB genutzt, ja oder nein. Das würde voraussetzen, dass sich jemand vorher entschieden haben kann, ob er DAB nutzen will, ja oder nein. Wir müssen nun das Optimum aus zwei Extremen finden. Einerseits kann es theoretisch sehr lange dauern, bis wir über DAB Bescheid wissen. Wir werden die UKW-Frequenz nicht ewig und 3 Tage liegen lassen können, wollen und dürfen, bis sich das geklärt hat. Andererseits, wenn mit den Prozess der Zuordnung der UKW-Frequenzen dann auch absehbar ist, dass wir eine DAB-Ausschreibung machen können, dann müssen wir überlegen, wie unter Vielfaltsgesichtspunkten die Abfolge der diversen Ausschreibungen und Entscheidungen optimal ist, damit wir auch faktisch das berücksichtigen können, was der Gesetzgeber zu berücksichtigen wünscht.
Zu diesem Landesmediengesetz, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, ja, das habe ich auch gelesen, war mir schon wieder entfallen. Haben Sie diese ganzen Gesetzesunterlagen unterm Kopfkissen liegen oder wie schaffen Sie das oder wie lange braucht man, um sich in sowas einzuarbeiten?
Wenn man sich schon länger damit beschäftigt, ist das, was dann dazu kommt, immer nur eine Teilmenge. Und ich bin in der glücklichen Situation, diese Teilmenge verarbeiten zu können.
Aber ich glaube, das ist auch wirklich zeitaufwendig, auch für die anderen Mitglieder in Ihrer Medienkommission.
Ja, sicher, die sollen sich ja auch bemühen. Die haben ja eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir haben im Augenblick nicht so sehr viele Konflikte, die ganz groß in der Zeitung stehen. Aber die Medienkommission ist der verfassungsrechtlich konstitutive Teil für privaten Rundfunk und Fernsehen und Telemedien in der Bundesrepublik Deutschland. Erfreulicherweise haben wir nicht große Probleme zu bewältigen. Aber es gibt andere Länder, wenn man da mal hinschaut, dann sieht man, wenn es so etwas nicht gibt und wenn es blöd läuft, dann gibt es Probleme, die für die Demokratie schon ganz schön schwierig sind. Und deswegen ist es vollkommen richtig und muss auch von jedem dieser 41 Mitglieder erwartet werden, dass er und sie die Aufgabe ernst nimmt und dass er weiß, womit er zu tun hat.
Können Sie mal ein Beispiel nennen von einem Land mit Beispiel, was gerade nicht läuft, was Ihnen da gerade im Sinn war?
Naja, wenn Sie mal nach Südosten gehen in Europa, nach Ungarn oder wenn Sie nach Polen gehen, was da in der Zeitung steht, was da an staatlichen Durchgriffen auf die Medien oder Eingriffen, also ich weiß nicht, ob man jetzt mal Durchgriff oder Eingriff sagt, aber was da an Beeinflussung passiert, das ist etwas, was erstens europarechtswidrig ist, zweitens in der Verfassungswelt der Bundesrepublik Deutschland unzulässig ist und was drittens eine große Gefährdung für die Demokratie und auch für den europäischen Zusammenhalt der Länder ist, siehe Überlegungen aus der Europäischen Kommission, dort die Verletzung von EU-Recht zu beanstanden. Also es ist schon eine konstitutive Sache. Es ist ganz wunderbar bei uns, dass wir uns nicht jeden Tag damit beschäftigen müssen, weil alles so gut fluppt.
Das ist wohl wahr. Jetzt haben Sie jetzt mal grob gesagt, wofür Sie so zuständig sind. Also für den privaten Rundfunk, auch hier in NRW. Das heißt, Sie geben ja auch die Lizenzen für die Lokalstationen, weil es ist ja eigentlich jetzt ein Lokalfunk-Podcast. Was machen Sie in Bezug auf Lokalfunk denn noch?
Die Landesmedienanstalten und auch die in Nordrhein-Westfalen sind fast von Anfang an nicht auf diese konstitutiven Aufsichtsfunktionen begrenzt gewesen. Das liegt daran, dass die Finanzausstattung zwar wie bei jeder Behörde immer zu knapp ist, aber doch größer ist als das, was man eigentlich für die reine Aufsichtstätigkeit braucht. Deswegen gibt es eine Fördertätigkeit und für den Lokalfunk beispielsweise gibt es ein Weiterbildungsprogramm für im Lokalfunk tätige Journalisten. Im Rahmen dessen steuert die Landesanstalt für Medien aus ihrem Etat jährlich rund 260.000 Euro zu Weiterbildungsaktivitäten des Lokalfunks als einen Zuschuss bei.
Jetzt haben Sie ja zum Beispiel 10 Sitzungen im Jahr mit der Medienkommission. Sie haben eben so kurz nebenbei verraten, dass Sie eine Klausurtagung haben. Was machen Sie denn da so genau?
Bei der Klausurtagung beschäftigen wir uns mit grundsätzlicheren Themen, die nicht an diesem Tage in einen Beschluss münden müssen, die man aber mal vertieft und auch manchmal lang und breit besprechen muss. Heute Nachmittag beschäftigen wir uns damit, was eigentlich Desinformation ist. Desinformation ist ein Wort, was man oft hört. Es hat in der politischen Auseinandersetzung das Wort Fake News abgelöst, weil Fake News ein Wort ist, was jeder gegen jeden verwendet. Und wir fürchten, dass Desinformation dann auch ein Wort ist, was jeder gegen jeden verwendet. Und da stellen sich jetzt einige Fragen, was meint man eigentlich mit Desinformation? Was sind möglicherweise die rechtlich relevanten Aspekte der Desinformation? Was hat der Kampf der Desinformation mit der Meinungsfreiheit zu tun? Deswegen haben wir heute Nachmittag einen kommunikationswissenschaftlichen Vortrag zum Thema, wie kann man eigentlich Typologien von Desinformation beschreiben? Und einen rechtswissenschaftlichen Vortrag zum Thema, welche dieser Typen von Desinformation haben denn in der gegenwärtigen Rechtsordnung irgendeine rechtliche Begleitung oder Einordnung? Und welche haben sie nicht? Und welche müssten möglicherweise eine bekommen, möglicherweise aber auch nicht?
Und was machen Sie dann mit Ihren Erkenntnissen? Machen Sie dann irgendwie, ich meine, Gesetzesantrag dürfen Sie ja nicht machen, schätze ich mal.
Wir dürfen schon die Politik darauf aufmerksam machen, dass wir Sachverhalte feststellen, die für unsere Schutzgüter, also für die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt, für den Jugendschutz, für den Nutzerschutz relevant sind. Wir werden dieses Thema weiter bearbeiten im Rahmen aller Landesmedienanstalten. Die Gremienvorsitzendenkonferenz hat gerade ein Gutachten in Auftrag gegeben zu diesem Thema Desinformation. Wir werden uns dann mit allen Gremienmitgliedern, die daran interessiert ist, aller 14 Landesmedienanstalten mit diesem Gutachten weiter befassen und werden dann eine Schlussfolgerung ziehen, ob wir in unseren Arbeitsbereichen etwas besser machen können. Unsere Arbeitsbereiche sind einerseits die Medienkompetenzförderung, also Aufklärung kann man auch sagen, und wir können sagen, was ist in unserem jetzigen rechtlichen Regulierungsbereich da? Reicht das unserer Meinung nach aus, um dem Problem angemessen zu begegnen? Oder glauben wir, dass Veränderungen und Ergänzungen in der Gesetzgebung diskutiert werden sollten? Und wenn wir das dann glauben, werden wir das auch sagen.
Jetzt höre ich ja, Sie haben wirklich viel zu tun, was auch mit Gesetzgebung, mit Medienvielfalt, mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Aber ich sag mal, so ein normalsterblicher Bürger hat wahrscheinlich von der LFM noch nie was gehört. Ist das so ein bisschen traurig? Sie stecken da so viel Arbeit rein und keiner kennt Sie?
Nein, das ist gar nicht traurig, weil wir verkaufen ja keine Marke LFM und wir handeln sie auch nicht an der Börse. Wichtig für uns ist, dass unsere Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und da ist der Teil der Schüler, die schon mal mit Medienscouts in Berührung gekommen sind, sehr groß. Der Anteil der Eltern, die in einem Elternabend über Eltern und Medien bei uns waren, der Bekanntheitsgrad des Internet-ABCs und von ClickSafe, alles Angebote aus der Medienkompetenzförderung der Landesmedienanstalten, die sind sehr gut bekannt. Das freut uns. Und wenn nicht jeder weiß, dass ich damit zu tun habe, dann ist das auch gut.
Ich habe auch tatsächlich mal gehört, dass ja, ich sage jetzt mal, auch gesellschaftlich relevante Gruppen ja die Leute in den WDR-Rundfunkrat schicken können oder in die Medienkommission. Beim WDR-Rundfunkrat gibt es mehr Geld, da würde man auch mehr, wäre man wichtiger. Haben Sie den Eindruck, dass sich die WDR-Rundfunkratsleute wichtiger finden als Sie?
Dazu habe ich keine Wahrnehmungen.
Das ist aber sehr diplomatisch.
So soll es sein.
Okay. Kann sich jetzt jeder was dabei denken. Sie haben ja auch gerade von dieser, ich muss nochmal das Wort suchen, das ist so schön, Gremienvorsitzendenkonferenz gesprochen. Das heißt also alle Landesmedienanstalten, deren Medienkommission, die auch nicht immer Medienkommission heißen, wie ich gelesen habe, gibt es 14, die treffen sich und Sie sind der Vorsitzende der, ich muss nochmal lesen, Gremienvorsitzendenkonferenz. Was haben Sie denn da für Aufgaben?
An diesem schwierigen Wort sehen Sie, wie einfach oder nicht einfach der Föderalismus organisiert ist. Die Gremienvorsitzendenkonferenz hat im Grundsatz eine ähnliche Aufgabe bei der Zuteilung von knappen Kapazitäten bundesweit, wie es die Medienkommission von Nordrhein-Westfalen für Nordrhein-Westfalen landesweit hat. Beispiel: Es gab die Möglichkeit, einen zweiten Multiplex in DAB bundesweit zu gestalten. Diese Möglichkeit hat die Gremienvorsitzendenkonferenz ausgeschrieben und da hat sie unter 4 Bewerbern einen Bewerber ausgewählt. Das führte dann, wie das immer mal so ist, bei den unterlegenen Bewerbern zu Murren und zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Inzwischen ist die Sache aber so, dass der ausgewählte Bewerber mit seiner Arbeit beginnen kann. Also die Gremienvorsitzendenkonferenz hat ein knappes Gut, ein knappes gesellschaftliches Gut verwaltet und zugeteilt zu demjenigen, der nach der Meinung der Gremienvorsitzendenkonferenz das vielfältigste Angebot gestalten wird. 16 Kanäle bundesweit.
Also das, was Sie hier in Nordrhein-Westfalen machen, praktisch auf Bundesebene. Jetzt sind Sie ja aber auch beteiligt, wie Sie ja auch gesagt haben, auf NRW-Ebene, ja wahrscheinlich auch auf Bundesebene bei Gesetzgebungsverfahren, die mit Medien zu tun haben. Da geht es ja jetzt gerade um den neuen Rundfunkstaatsvertrag. Sind denn da die Punkte, die Sie wichtig finden, auch berücksichtigt worden?
Ja, sie sind berücksichtigt worden. Jeder kann sich immer noch was Schöneres vorstellen. Wir hätten uns an der einen oder anderen Stelle eine noch bessere Regelung vorstellen können. Ich möchte aber sagen, dass der Medienstaatsvertrag zu Recht jetzt Medienstaatsvertrag heißt, erstmals, und nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag, weil nämlich die 16 Länder es geschafft haben, die vielfaltsrelevanten Themen der Medienwelt, der Kommunikationswelt, des Internets ansatzweise zu erfassen. Wir haben Regelungen zu den Plattformen. Also früher war eine Plattform ein analoges Kabel, da gab es ganz wenige Kanäle und die Knappheit wurde zugeteilt. Heute haben wir auf den Plattformen, also einerseits auf dem Samsung-Bildschirm des Samsung-Fernsehgerätes und aller anderen Marken, und auf anderen im Internet organisierten freien Plattformen eine riesige Vielfalt. Die Anzahl der Kanäle ist überhaupt nicht begrenzt. Aber die Anzahl der wahrnehmbaren Kanäle ist faktisch klein. Da ist die Frage, wer kommt vorne auf die Liste? Wer kommt auf die erste Seite des Bildschirms und so weiter? Und die Plattformregulierung sagt, dass dieses nicht einfach derjenige ist, der Samsung das meiste Geld bezahlt, sondern dass das unter Vielfaltsgesichtspunkten geregelt werden sollte. Und die Aufsicht über diese Vielfalt haben die Medienanstalten oder werden sie haben, wenn denn dieser Medienstaatsvertrag bis hoffentlich September von 16 Landtagen auch gebilligt worden ist.
Also auch ein wichtiges Thema, das Sie da ja auch vertreten. Jetzt geht es ja zum Beispiel auch beim Lokalfunk in NRW darum, wie auffindbar sind denn diese kleinen Lokalfunkprogramme irgendwann mal auf diesen ganzen verschiedenen Plattformen. Haben Sie da als Vorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz da irgendeinen Einfluss, dass Sie sagen, hier, wir müssen aber auch ein bisschen auf NRW gucken, weil ich glaube, in Hessen interessiert das Lokalfunksystem aus NRW genau niemanden?
Also in diesem speziellen Fall sehe ich keinen Anlass der Gremienvorsitzendenkonferenz tätig zu werden. Wir haben aber im Lande Nordrhein-Westfalen einen Beitrag zu leisten für die Auffindbarkeit des Lokalfunks. Und da können wir uns einer weiteren Vorschrift aus dem Medienstaatsvertrag bedienen, wenn er denn dann kommt. Nämlich, ich habe eben gesagt, dass die Plattformen alle gleich behandeln sollen. Aber es gibt einen Punkt, wo der Medienstaatsvertrag sagt, es soll eine Ungleichbehandlung geben. Also eine Ungleichbehandlung im Sinne einer Vorzugsbehandlung. Denn Public-Value-Angebote sollen leicht auffindbar sein. Der Gesetzgeber definiert auch, was Public-Value ist. Die Nachrichten und die Lokalnachrichten haben in dieser Liste des Gesetzgebers einen hohen Stellenwert. Und das bedeutet, dass der Lokalfunk, wie auch anderes mit entsprechendem Nachrichtenwert, einen Anspruch darauf hat, besonders leicht auffindbar zu sein. Wie man das jetzt umsetzt, ist dann anschließend nicht so leicht. Ein ganz spezielles praktisches Problem der Auffindbarkeit besteht dann, wenn ich es nicht bildlich darstelle, wo ich eine Menge von 10, 12, 13, 14 Einträgen mindestens mal abbilden kann, sondern wenn ich sage, Alexa, spiel mal Radio. Welches Radio spielt dann Alexa? Oder Alexa, ich hätte gerne Nachrichten. Welche Nachrichten spielt dann Alexa? Insofern ist auch Alexa eine Plattform, allerdings mit der Einschränkung, dass Alexa nur sehr schwer dann Ihnen anschließend eine Liste von 10, 12 oder 20 Radiosendern vorlesen kann. So lange werden Sie nämlich als Nutzer nicht warten, bis Sie sich entschieden haben. Das Problem ist adressiert, auch im Medienstaatsvertrag, aber die praktische Lösung muss noch erarbeitet werden. Und da ist dann natürlich auch gerade bei Audioangeboten die Frage, wie kommt ein Audioangebot dort vor? Da kann zum Teil das Audioangebot auch etwas selber dazu tun, indem es technische Voraussetzungen schafft, dass Alexa oder die entsprechenden Hilfsmittel von Google es auffinden. Aber da ist auch ein Regulierungsaspekt dabei.
Das klingt immer komplizierter, je länger ich mit Ihnen rede. Also das ist ja wirklich ganz schwieriges Thema, den Lokalfunk jetzt im Speziellen auch in die Zukunft zu führen.
Nun bin ich nicht der Unternehmensberater des Lokalfunks. Das ist auch nicht unsere Aufgabe hier in der Landesanstalt für Medien. So sehr uns am Lokalfunk liegt, so sehr wir sagen, es ist enorm wichtig, dass es lokale Informationsvielfalt gibt, also Zeitung plus Lokalfunk plus, sind wir da nicht der Unternehmensberater und wir kennen auch die Wirklichkeit des Lokalfunks nicht ganz authentisch. Und der Lokalfunk ist ja auch nicht der Lokalfunk. Der Lokalfunk ist mathematisch 44 plus 44 plus 1 macht 89. Das sind nämlich 44 Betriebsgesellschaften, 44 Veranstaltergemeinschaften und Radio NRW. So. Die sind nicht alle ganz unterschiedlicher Meinung, aber wenn wir mit dem Lokalfunk reden wollten, müssten wir mit 89 reden. Aber diese 89 sprechen nicht mit einer Stimme. So. Und wir tun das, was im Rahmen unserer gesetzlichen Aufgabe möglich ist, um die lokalen Informationsinteressen der Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens zu beachten. Und dabei spielt der Lokalfunk in seiner jetzigen Funktion eine wichtige Rolle. Aber wie der sich entwickelt, muss der selber herausfinden. Da sind wir auch nicht der Vormund.
Ich versuche es jetzt mal so zu formulieren. Ich bin ja nicht mehr im Lokalfunk tätig, war ja lange dabei. Und für den DJV NRW beobachte ich ja auch das ganze Geschehen, auch gerade mit den Tarifverhandlungen und auch bei den Gesetzgebungsverfahren, was die da alle so sagen. Manchmal denke ich auch so, warum sind die sich nicht einig? Warum kriegen die das nicht auf die Kette?
Jetzt könnte man sagen, das ist ja eben die Vielfalt. Der eine darf den 43 anderen nichts vorschreiben und umgekehrt. Und das ist vom Gesetzgeber auch so gewollt. Und es gibt keinen Mehrheitsmechanismus für eine Entscheidungsfindung unter diesen 44 Lokalfunkveranstaltern, der gesetzlich geregelt wäre. Und was die selber untereinander nicht vereinbaren, ist eben nicht vereinbart. Das ist Fluch und Segen eines vielfältigen Systems.
Jetzt sagen ja auch viele, dieses System, wie es jetzt gibt, das würde man heutzutage gar nicht mehr gesetzlich auf die Schiene setzen. Veranstaltergemeinschaften und Betriebsgesellschaften, das ganze System ist ja zu kompliziert und zu schwerfällig und zu wenig flexibel. Wenn Sie heutzutage ein Gesetz machen dürften, Sie alleine, würden Sie alles anders machen?
Ich werde diese Frage nicht beantworten, weil ich sie erstens für hypothetisch finde, denn wir befinden uns jetzt nicht auf der grünen Wiese. Und weil zweitens alles, was meine privaten guten Gedanken sind und sein könnten und die weitergetragen werden könnten, die Erfüllung meiner Aufgabe hier beeinträchtigen könnte.
Also ist das auch eine schwierige Position, die Sie haben?
Es gibt schwierigere.
Auch gut, so. Wir haben ja vorhin auch über den Medienstaatsvertrag gesprochen. Da haben Sie ja schon über die Auffindbarkeit geredet. Aber ein wichtiges Thema sind ja auch die Intermediären, finde ich auch irgendwie ein schönes Kunstwort. Da geht es also um Facebook und Google und andere dieser Anbieter. Was ist denn da jetzt gerade so Thema, wo Sie sagen, da ist was Gutes gelungen im Medienstaatsvertrag, oder was sind da Regelungen, wo Sie sagen, da haben wir mitgewirkt?
Also neben der Plattformregulierung ist die Regulierung der Intermediäre das wichtige, vielfaltsrelevante Thema der Medienzukunft. Und bei den Intermediären, also Facebook und YouTube und Google, kommt es eben darauf an, wie wird eigentlich die Welt dargestellt. Das Internet ist ein riesiger Ozean von Informationen, die können Sie aber gar nicht wahrnehmen ohne die Hilfe von einem diesen Vermittlern. Das meint eigentlich auch Intermediäre. Das sind gar keine Medien, weil sie selber gar nichts produzieren an Informationen, sondern sie vermitteln zwischen denen, die Informationen produzieren, und zwar in großen Mengen und ganz vielfältig und klüger, als wir bisher waren und so weiter, alles sehr positiv, und denjenigen, die sie eben rezipieren, den Nutzern. Und da haben die aber eine Steuerungswirkung. Die müssen eine Steuerung entfalten, denn sie interessieren sich für was anderes, Frau Fobbe, als ich. Vielleicht nicht immer, aber doch manchmal. Und deswegen ist Google nützlich, wenn Sie anfragen, wissen, wo Frau Fobbe gerade jetzt ist und was sie nun sonst schon immer interessiert hat. Und dann kriegen Sie entsprechend eine Auswahl, damit Sie nicht 7 Millionen Einträge lesen müssen, sondern damit Sie die besten 4 oder 7 bekommen. Und dieses muss aber transparent sein für den Nutzer, wie wird ausgewählt und wie ist das Ranking, wer ist auf Platz 1 und wer ist auf Platz 7 Millionen. Es gibt ja diesen lustigen Satz, what is the best place to hide a dead body? Google Page 2, da versteckt man eine Leiche sehr effektiv. So, und das gilt für die anderen Intermediäre eben auch. Und der Medienstaatsvertrag sieht vor, dass da auch nicht diskriminiert wird, also nicht weltanschaulich diskriminiert wird oder nicht aus anderen Interessen diskriminiert wird, politischen Interessen beispielsweise. Ich sage jetzt nicht, dass eine solche Diskriminierung bei einem dieser genannten Intermediäre schon wirklich stattgefunden hat. Aber sie kann stattfinden. Und wenn sie stattfindet, dann sieht man das auch nicht auf den ersten Blick. Wenn wir einen Jugendschutzverstoß sehen, also wenn da etwas an Gewalt im Fernsehen kommt, dann sieht man als Mensch auf den ersten Blick, dass das vielleicht ein Kind irritieren könnte oder dass es ein Kind irritiert. Wenn Sie das sehen, was Google Ihnen gibt oder Facebook mir gibt, dann sehen Sie nicht auf den ersten Blick, was da an Auswahlmechanismus dahinter steht. Und das ist enorm relevant. Weil Sie ja auch Journalisten bei den Nutzern Ihres Podcasts haben, habe ich mal eine allgemeine Überlegung, die ich gerne anstellen würde. Bisher konnte jeder Einzelne feststellen, wie entsteht öffentliche Meinung. Sie konnten Radio hören, sie konnten Fernsehen gucken, sie gingen in eine Bahnhofsbuchhandlung, da mussten die zwar fleißig sein und 3000 Titel lesen, aber jeder konnte es wissen, jeder hatte einen Zugang dazu. Heute wissen sie das zum Teil nicht mehr. Sie wissen das nämlich in den sozialen Medien und auf YouTube nur aus der Gruppe, zu der sie gehören. Und sie wissen gar nicht, was irgendwo anders passiert. Und sie haben auch als Nutzer nicht die Möglichkeit, mit viel Fleiß, wie in der Bahnhofsbuchhandlung, sich das zu erschließen. Das finde ich eine sehr relevante Betrachtungsweise, die nochmal unterstreicht, dass bei der Auswahl und bei der Priorisierung durch die Intermediäre nicht diskriminiert werden darf.
Das haben Sie jetzt sehr schön anschaulich erläutert mit der Bahnhofsbuchhandlung. Aber es ist ja, glaube ich, auch großes Problem, dass eben Facebook und Google nicht in Deutschland sitzen, sondern irgendwo ganz woanders. Und ich höre ja auch schon von Recherchen, wo Kollegen oder Journalisten versuchen, was rauszukriegen und Facebook mauert und so. Glauben Sie tatsächlich, dass so ein Gesetz da hilft?
Ja. In dem Gesetz steht zum Beispiel, dass die Intermediäre einen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland haben müssen. Also erstmal scheiterte bisher einiges daran, dass wir gar keine deutsche Adresse hatten, an die wir einen netten oder einen bösen Brief schreiben konnten. Das ist jetzt erforderlich. Und in dem europäischen Zusammenhang müssen sich auch die Intermediäre danach richten, dass eine gesetzliche Regelung nicht am Tag 2, nachdem sie erlassen ist, sofort wie geschmiert funktioniert, ist eine andere Geschichte. Das ist dann aber die Aufgabe der Administration der Landesmedienanstalten und auch der Medienaufsicht untereinander, dass das Recht auch durchgesetzt wird. Wir können hier aus Nordrhein-Westfalen einen besonderen Beitrag dazu leisten, weil unser Direktor Dr. Schmidt der Vorsitzende der Gruppe der europäischen Regulierer ist. Dem sagen wir also, geh nach Irland und sag denen Bescheid, dass sie jetzt Folgendes zu tun haben.
Ich höre, sie haben noch viel zu tun und die Aufgaben werden nicht weniger.
Könnte so sein.
Um jetzt nochmal so kurz zurückzukommen zum Thema Lokalfunk, das alles hat auch mit Lokalfunk zu tun und mit Ihren Aufgaben. Was glauben Sie, wie sieht der NRW-Lokalfunk in 5 Jahren aus? Gibt es den dann noch so?
Ja, in 5 Jahren gibt es den Lokalfunk so noch. Es ist die Frage, ob der Lokalfunk, wenn er seine eigenen Verbreitungs- und Entwicklungsmöglichkeiten nicht findet, dann einen kleineren Anteil am Markt hat. Wir werden ja nun über DAB weitere Programme bundesweit bekommen. Wir werden aller Voraussicht nach über DAB weitere Programme auch landesweit bekommen. Das kann durchaus dazu führen, dass eben die Anzahl der Hörer beim Lokalfunk oder überall im Hörfunkmarkt halt sich etwas verkleinert. Ich weiß nicht, wie viel quasi Polster wirtschaftlich im Lokalfunk ist. Also ab wie viel Prozent Marktanteilsverlust es wirklich kritisch wird, das weiß ich nicht.
Also gehen wir davon aus, in 5 Jahren gibt es den Lokalfunk noch. Hören Sie eigentlich viel Radio?
Ich höre Radio meistens im Auto.
Und welche Sender hören Sie da so?
Ich höre Radio Köln und ich höre WDR 3.
Das ist ja auch eine schöne Mischung. Kultur und das Lokalradio.
Ich bin ja ein Vielfaltsfan.
Das ist das Schlusswort. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Professor Dr. Werner Schwaderlapp, Vorsitzender der Medienkommission bei der Landesanstalt für Medien NRW in Düsseldorf. Und vielleicht treffen wir uns ja nochmal zu irgendeinem anderen Podcast.
Sehr gerne.
Also das war jetzt sozusagen der zweite Teil, Lokalfunk-Podcast des DJV NRW über die Aufgaben der Landesanstalt für Medien. Den Lokalfunk-Podcast gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat mit Infothemen. Alle bisherigen Podcasts und Infos zum NRW-Lokalfunk findet ihr im Netz unter djv-nrw.de/lokalfunk. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.